Wir haben nun gestern mit diesen Exerzitien begonnen und versucht, die ganz herausragende Rolle unserer lieben Frau zu betrachten. Wir haben es versucht, zunächst einmal durch die verschiedenen großen Linien, welche uns die Geschichte, die Fakten zeigen, die wachsende Marienverehrung, die außerordentlichen Ereignisse, die verbunden sind mit dieser Verehrung, diese weltbewegenden, sagen wir, marianischen Bewegungen. Wir könnten dazu übrigens noch dazu sagen, den Siegeszug des Heiligen Rosenkranzes, die berühmten politischen Interventionen der Mutter Gottes, wenn wir zum Beispiel an Lepanto denken, an Wien, an viele andere großartige Schlachten, die geschlagen worden sind zur Rettung der Christenheit, und das immer wieder zurückgehend auf eine besondere Intervention, auf eine besondere Hilfe der Mutter Gottes. Und die marianischen Heiligen, die auf ihre Weise eine ganz besondere Botschaft uns weiterleiten, die eben uns zeigen, dass die Mutter Gottes sich dieser armseligen Instrumente bedient, um wirklich Großartiges zu leisten. Großartiges fürs Heil der Seelen, für die Rettung der Christenheit. Aber insbesondere die Entwicklung der Lehre über Maria, diese Blume, von der ich Ihnen gestern gesprochen habe, diese Blume, die sich am letzten, zum Ende der Zeit ganz, ganz ausfaltet und ihre ganze Schönheit und Herrlichkeit zeigt, gleichsam als das große Meisterwerk Gottes. Dann aber auch eben die großen Marienerscheinungen und insbesondere eben die Bedeutung Fatimas, die wirklich uns ganz klar zeigt, was Gott will für die letzten Zeiten, wie Gott die Kirche retten will, wie Gott die Seelen retten will, wie Gott die Gesellschaft retten will. Immer wieder, alles führt uns zu Maria, in Fatima insbesondere, zu ihrem innersten, zu ihrem Wesensgeheimnis, das zusammengefasst ist in ihrem unbefleckten Herzen. Und nun möchten wir gleichsam, wie Sie schon gesehen haben, zeigen, dass eben diese großen Strömungen, wenn man so sagen kann, so unabhängig sie sind, in sich selbst doch alle zusammenlaufen. Eine ergänzt die andere. Wir haben vom heiligen Ludwig Maria von Tignon de Montfort als der Zusammenfassung der ganzen bisherigen Lehre der Kirche gesprochen. Wir haben von Fatima deutlicher gesprochen. Wir sehen hier, dass es alles nicht nur irgendwie zusammenhängt, weil es mit derselben Person zu tun hat, sondern ineinander so verknüpft ist und das eine das andere in einer wunderbaren Weise beleuchtet und uns auf diese Art und Weise die Größe und Schönheit Mariens und ihre Bedeutung ganz klar herausstellt. Nun könnten wir hingehen und einen marianischen Heiligen nach dem anderen in diesem Sinne analysieren, seine Lehre, sein Werk eben betrachten, und wir würden immer wieder neue Edelsteine in der Krone Mariens finden, neue Aspekte, die uns immer mehr und immer wieder und immer besser aufleuchten lassen, wer sie ist und was sie für uns bedeutet. Einer der allergrößten, wenn ich so sagen kann, der Heiligen, die eben von der Mutter Gottes herausgenommen worden ist, um besonders jetzt, und das ist wichtig, in unseren Endzeiten eine außerordentliche Rolle zu spielen, ist der heilige Maximilian Kolbe. Das ist ja auch schon klar, wir werden auch während der Tischlesung jetzt ein wenig von ihm hören, wenn auch nicht in seiner ganzen Weise. Es ist schon klar, dass wenn wir sein Werk betrachten, ist das nicht ein einziges Wunder. Maximilian Kolbe, wie wir gleich heute Mittag hören werden, ist immer ein kranker Mann, Tuberkulose. Er arbeitet mit einer Viertellunge. Ein Arzt kann sich vorstellen, was das bedeutet. Ein Mensch, dem die Ärzte zeitweise nur noch 3 Monate zu leben geben. Ein armseliger Bruder, der menschlich gesehen wirklich nicht viel darstellt, aber von der Mutter Gottes eben erwählt worden ist als sein Werkzeug, um hier die größten, so große Dinge zu vollbringen, die wohl in der Kirchengeschichte besonders, man könnte sagen, bis zum heiligen Bernhard nicht mehr geschehen sind. Es geht jetzt nicht darum, sein Leben uns vorzustellen, aber trotzdem zu sehen, einfach von der Tatsache, was die Mutter Gottes mit ihm gemacht hat. Maximilian Kolbe, der in diesem Jahre 1917, ein Jahr der großen Entscheidungen, ein Jahr des Triumphes des Feindes Gottes, aber auch ein Jahr des Triumphes der Antwort Gottes, nämlich der Mutter Gottes. In diesem eben Jahr wurde dieser Heilige erwählt, um da eben in Rom, dort in jedem Augenblick, wo die Freimaurerei ihren 200. Jahrestag feiert und ihre Banner entfaltet und ganz deutlich und klar sagt, dass eben der Vatikan, das heißt die katholische Kirche, der Todfeind ist und dass der Teufel im Vatikan regieren muss und dass der Papst sein Diener sein soll, da scheuen sie sich nicht, in Rom eben genau diese ihre wahren Intentionen aufzuzeigen. Und Maximilian Kolbe ist in diesem Augenblick in Rom noch Student und zusammen mit den anderen allen vor diesem Spektakel in einer äußerst gespannten inneren Verfassung. Nämlich, es besteht nun die Frage, wir sind im Zentrum der Christenheit und müssen uns so etwas gefallen lassen. Diesen Triumph des Teufels, der hier den Herrgott nachäfft und ihm ganz klar ins Gesicht spuckt und ihm sagt, gerade im Herzen der Christenheit eben, wir werden siegen und ihr werdet verloren gehen, sagen die Freimaurer. Und in dem Augenblick sagt der heilige Maximilian, noch ein junger Bruder, wir müssen etwas tun. Und da liest er und meditiert er das 75 Jahre der Bekehrung von Alfons Ratisbon. Und gerade diese Meditation, die wir gestern eben auch gelesen haben, diese wunderbare Bekehrung, bringt Maximilian de Kolbe dazu, zusammen mit seiner eigenen Erfahrung von der Kindheit, zusammen mit seinem, sagen wir, wenn man so sagen kann, von Polen her genährten Marienleben, bringt ihn dazu, zu dieser Lösung, die eigentlich auch beim heiligen Ludwig Maria Grignion im Vorglanz ganz klar zum Ausdruck kommt und bei allen marianischen Heiligen. Die Antwort ist Maria. Sie wird dem Teufel den Kopf zertreten. Und sie wird eben diesem Auswuchs des Teufels, dieser Freimaurerei, auch den Kopf zertreten. Sie hat alle Häresien auf der ganzen Welt überwunden. Sie wird auch jetzt alle Häresien überwinden. Und gerade jetzt. Und deshalb wird jetzt Maximilian Kolbe so ungeheuer wichtig, da er, wie wir schon ein bisschen gehört haben, ein äußerst moderner Mensch ist. Aber das kommt jetzt gleich nachher. Lassen wir uns einmal ein bisschen beeindrucken von dem, was die Mutter Gottes mit ihm gemacht hat. 1917 gründet er mit der Erlaubnis der Oberen die Militia Immaculate, die Ritterschaft der unbefleckten Jungfrau, wie sie auf Deutsch übersetzt wird. Ich finde, das Lateinische ist noch viel besser, Militia. Militia, das ist dieser geistliche Kriegsdienst. Dieser Gedanke, dass eben wir in einem Kampf stehen und dieser Kampf, wie wir schon gesehen haben, ein Endkampf ist. Und in diesem Endkampf, wo der Feind alle seine Register zieht, eben, es gibt keine andere Lösung. Keinem anderen hat der Herr die Verheißung gegeben, den Kopf Satans zu zertreten, als nur ihr. Sie wird dir das Haupt zertreten. Sie wird dir das Haupt zertreten. Und so gründet er also in einer ganz einfachen Weise diese Militia. Wobei man sagen könnte, was er da macht, ist eigentlich, ja, ist es nicht auch eigentlich einfach nur ein Versuch, nochmal ein kleines Werk, wie es schon Tausende gibt, zu errichten? Maximilian Kolbe muss in seinem Leben zeigen, was es ist. Zunächst einmal ein Jahr darf er nicht davon sprechen, sodass die Sache kaum begonnen schon dem Tod geweiht ist. Die eigenen Mitglieder, es sind 7 am Anfang, die zum Teil machen sich lustig. 1918 wird er zum Priester geweiht, anschließend darf er nach Krakau zurück. Er beginnt mit großem Enthusiasmus dieses Werk der Militia Immaculata auszubreiten. Kaum hat er begonnen, fällt er zurück in seine Krankheit. Die Krankheit, die zucht ihn zunächst einmal in Rom schon heim. Er gesundet einigermaßen, aber nicht ganz. Und dann kommt er nach Krakau 1919, nach dem Ersten Weltkrieg. Polen ist wieder erstanden, existiert wieder. Und jetzt geht es also rasant, so wie es eben die Mutter Gottes sieht. Er beginnt dieses Werk, er sät um sich herum viel Feindschaft. Er wird als von seinen eigenen oft als lächerliches Wesen hingestellt, aber das Wichtigste ist oder das Schlimmste, kaum angefangen wird er schwer krank und befindet sich praktisch 1,5 Jahre praktisch ohne Unterbruch im Sanatorium und kann praktisch nichts für die Ausweitung des Werkes tun. Kaum einigermaßen wieder auf den Beinen, 1922, macht er das Werk weiter und oh Wunder, die Leute kommen dazu, wie von einer unsichtbaren Hand geführt, und zwar in solchen Scharen, dass sämtliche Säle, die noch in Krakau vorhanden sind, von den Brüdern zur Verfügung gestellt, zu klein werden. So denkt er sich, wir müssen diese Botschaft, dass Maria bekannt wird und ihre Größe erkannt wird, wir müssen das in irgendeiner Weise weitergeben, auch denen, die nicht zu diesen Vorträgen kommen. kommt der Gedanke eine kleine Schrift, eines kleinen Blättchens, das wahrscheinlich nicht viel mehr, ja, mit Sicherheit nicht viel anders aussieht, wie so ein kleines Flugblatt, das blaue Heftchen, Ritzes Nepokalanei, der Ritter der Immaculata nennt er ihn. Bei 5000 Exemplaren beginnt er, die natürlich, die er zusätzlich noch umsonst verteilt, sodass er praktisch sein Vertrauen auf die Mutter Gottes so grenzenlos ist und die Mutter Gottes hört ihn. Da in Krakau keine Möglichkeiten sind, um dieses beginnende Werk weiterzuführen, erlauben ihm die Oberen in Grodno, das ist also für Polen gesehen am Ende der Welt, das ist heute Weißrussland, das ist eine große Stadt im Nordosten damals Polens, eine Stadt sehr verarmt und weit weg vom Schuss, wenn man so sagen kann, mit äußerst schlechten Bedingungen und Infrastrukturen, die Wege sind schlecht, die Post ist schlecht, alles ist dazu da, um ihn von diesem Werk abzubringen. Und zusätzlich noch kommt er in ein halb verfallenes Kloster, wo die dortigen Mönche oder die Franziskaner alles andere wollen als diesen Lärm, der junge Maximilian, dieser verrückte Kerl, mit sich bringt. Was bringt er eigentlich mit sich? Er sagt, einen Koffer bringt er mit sich und zwei Brüder. Das heißt, ein Ordensbruder, der sich für das interessiert, und ein Postulanten. Zu dritt fangen sie an, 1922. 1927 platzt dieses Kloster aus den Fugen. Es sind etwa 25 bereits Ordensberufungen gekommen, um hier für die Immaculata zu wirken. Und die Auflage dieser 5000 hat sich vermehrt. Es sind bereits etwa 60.000 im Jahr 1927. Das bedeutet, es wurden nach und nach Maschinen gekauft und die notwendigen Instrumente, um dieses Werk auszubreiten. Das Kloster ist zu klein. Die dort eingesessenen Franziskaner verlangen, dass er weggeht. Er muss von vorne anfangen, findet durch einen Geber ein Stück Land, etwa 40 Kilometer im Westen von Warschau, um dort auf diesem Stück Land eben mit der Erlaubnis der Oberen endlich das große Werk zu beginnen. Er beginnt drei Hütten zu bauen. Die erste Hütte, also das ist ein Holzverschlag, kann man sagen. Der erste Holzverschlag wird die Kapelle, der zweite wird die Fabrik mit den Maschinen und der dritte, das wird für den Rest. Und mit diesen drei Holzverschlägen beginnen die 25 Brüder. Im Ende des Jahres 1927, im Jahre 1939 sind dort 762 Brüder und die Auflage ist bei etwa 1 Million. Das ist einfach menschlich gesehen nicht zu verstehen. Aber das ist nicht nur eine Auflage, das ist nicht nur eine Verbreitung einer Zeitung. Das ist vor allen Dingen ein Geist, der nun zunächst einmal die Katholiken Polens durchdringt und sie vorbereitet auf die schwierigsten Zeiten des Zweiten Weltkrieges und nachher. Es ist eine Zeit, wo die Stadt der Unbefleckten und dieser Geister der Immaculata die ganze Welt durchzieht. Maximilian Kolbe kaum in der Stadt der Unbefleckten angefangen, 3 Jahre, weilt er dort um den Aufbau, dem ersten Aufbau des Ganzen als Guardian, das also zu führen. Und dann meldet er sich freiwillig, immer krank wie er ist, weil der Ordensgeneral sucht Missionare für den fernen Osten. Er meldet sich sofort freiwillig und, oh Wunder, er wird auch noch akzeptiert und findet sich dann plötzlich in Japan, wo er unter unsäglichen Mühen, noch viel größeren Mühen wie in Polen, eben dasselbe Werk aufbaut, eine andere Stadt der Unbefleckten, er nennt sie Mugensai no Sono, der Garten der Immaculata, um dort diese Mission aufzubauen, die größte in Japan wird, die überhaupt je existiert hat. In kürzester Zeit, mit den meisten Berufungen, mit den meisten Bekehrungen. Was wichtig ist, das ist natürlich eine ähnliche Expansion wie die Legio Mariae oder so, wird eines der größten Werke, der größten marianischen Bewegungen, die Massen tatsächlich zu Christus zu führen, zu einem vertieften Glaubensleben durch die Immaculata. Was ist jetzt bei Maximilian Kolbe so interessant? Maximilian Kolbe baut nun sein ganzes Werk auf als Weiterführung, und das ist jetzt für uns äußerst wichtig, dessen, was wir schon bereits gesagt haben. Maximilian Kolbe hingegen kennt Fatima nur ganz von außen her, das ist auch selbstverständlich, dadurch, dass eben 1917 das Wunder, das Sonnenwunder von Fatima, er gründet die MI 4 Tage nachher, aber die Kommunikationen sind noch nicht, es gibt kein Fernsehen, es gibt kein Radio, das kommt erst Wochen und Monate später, durchzieht es die Welt und dann auch noch nicht die Kommunikationen gehen sehr, sehr langsam. Und Sie wissen ja, dass die Geheimnisse, die große Botschaft von Fatima in der Welt eigentlich erst in den 30er Jahren bekannt wird. Vorher ist es mehr auf Portugal und Spanien begrenzt, eben aus dem Grund, weil es erst der kanonische Prozess, die offizielle Anerkennung kommt ja erst 1927 und so weiter. Und so ist die große Zeit Maximilians in der Zeit, wo Fatima noch nicht so bekannt ist. Aber oh Wunder, wenn wir Fatima und die MI vergleichen, dann passt es zusammen wie zwei Hände, die sich einander verbinden. Und das ist das Wunder. Es ist dieselbe, die am Werk ist, und das müssen wir hier sehen. Nämlich, Maximilian Kolbe sagt nun, und das ist jetzt das Entscheidende, er sagt nun, was braucht es? Wir sind in einer Zeit, wo der Feind eben seinen letzten Angriff vorbereitet. Er liest den heiligen Ludwig Maria Villeneuve vor, weiht sich und alle seine Brüder der Mutter Gottes als Sklaven und will nun dieses Werk, diesen Anruf der Apostel Jesu und Maria für die letzten Zeiten, von denen Grignion de Montfort spricht, will dies nun eben in die Tat umsetzen. Er sagt nun, was ist in der heutigen Zeit wichtig und notwendig? In der heutigen Zeit ist notwendig, dass wir nicht tatenlos herumstehen, dass wir nicht nur lamentieren, ja, dass wir nicht nur beten und uns selbst persönlich Gott durch Maria weihen, siehe Ludwig Maria Grignion de Montfort, sondern wir müssen aktiv werden. Wir erhalten in der heutigen Zeit einen Anruf. Einen Anruf, eine Berufung, eine Sendung, welche darin besteht, dass die Mutter Gottes, die als General, und das ist wichtig, das ist der polnische Idee, die Mutter Gottes in Polen wird als der General anerkannt, als die Hetmanka, das heißt also der Chef der ganzen Armee der Christenheit. Und das bringt ihn auch dazu, eben um zu sehen, zum Beispiel eben wie beim Alfons Ratisbon, wie die Mutter Gottes einen Menschen bekehrt und wenn sie ihn bekehrt und zu sich führt, ihm automatisch und sofort eine Sendung gibt, dass er dazu geführt wird und gedrängt wird, das weiterzuleiten, weiterzugeben. Und das sagt Maximilian Kolbe, nein, wir müssen jetzt wissen, dass diese Sendung an uns geht. Maria will eben nun ihre Nachkommenschaft um sich scharen, genauso wie der Teufel seine Nachkommenschaft um sich schart, sie ausbildet zu einer gigantischen Armee und mit dieser Armee zum Teil äußerst gut durchstrukturiert die ganze Welt zu beherrschen und die ganze Religion zu beherrschen, genauso wie die Mutter Gottes um sich herum eine kleine Armee scharen und mit dieser kleinen Armee eben den Teufel den Kopf zu zertreten und zu besiegen. Sie will das nicht allein, sie will es mit uns, sagt Maximilian Kolbe. Und genau dasselbe sagt Maria in Fatima. Sie sagt es kleinen Kindern mit anderen Worten, aber sehen Sie, wenn sie sagt, betet und opfert. Denn es gehen so viele Seelen in die Hölle, weil niemand da ist, der für sie betet und opfert. Das ist eine Sendung, das ist ein Aufruf. Das ist wir haben etwas zu tun und wir haben etwas zu tun zur Rettung der Seelen. Nehmen wir dieses Wort einmal ganz ernst. Wenn die Mutter Gottes sagt, so viele Seelen gehen verloren, das heißt, sie kommen in die Hölle, weil niemand da ist, der für sie betet und opfert, das heißt, dass das Heil so vieler Seelen von Leuten abhängt, die beten und opfern für sie. Das heißt, das Gebet und Opfer der Kinder Mariens, derjenigen, die sich Maria verschreiben, das Gebet und Opfer wird wichtig sein für das Heil vieler Seelen. Von uns hängt es ab, mit anderen Worten, ob 100, 1000, 10.000, 100.000 in aller Ewigkeit den Herrgott fluchen und unglücklich sind, oder ob diese selben 100, 1000, 10.000 oder 100.000 in Ewigkeit Gott preisen und ihn verherrlichen und ihm und der Mutter Gottes und auch uns dankbar sind dafür, dass sie gerettet worden sind. Und deshalb sagt Maximilian, der erfüllt ist von diesem Geist, nein, wir müssen etwas tun. Das Ziel, sich bemühen, das ist die Sendung, um die Bekehrung der Sünder, Heretiker, Schismatiker, Juden und so weiter, besonders der Freimaurer, und um die Heiligung aller unter dem Schutz und durch die Vermittlung der unbefleckten Jungfrau. Hier haben Sie das ganze Ziel, ein einziger Satz, der alles beinhaltet. Es hört sich sehr, sehr einfach an, aber es ist alles drin. Es ist eine doppelte Gnade, die Gott der Mutter Gottes gegeben hat. Was bedeutet die Gnade der Mittlerschaft? Groß, im Großen und Ganzen heißt das, dass Gott, der Mutter Gottes, sämtliche, die von ihm selbst verdienten Gnaden, die er am Kreuz für uns verdient hat, der Mutter Gottes in den Schoß legt, oder vielmehr in ihr Herz legt. Und das sind insbesondere zweierlei Gnaden. Das sind die Gnaden der Bekehrung, siehe Alfons Ratisbon, und das sind die Gnaden der Heiligung, siehe ein Christ, der so gut, so recht und schlecht lebt, aber durch diese Gnaden eben zu einem Eifrigen oder gar zu einem Heiligen wird. Und genau diese Gnaden wurden vom Herrn, der Mutter Gottes, gegeben. Und sie wartet jetzt nur darauf, diese Gnaden auszuströmen. Wie ihr Herz nur darauf wartet, aufzuleuchten und dort, wo es immer ist, die Herzen anderer zu entflammen, dadurch, dass sie in Verbindung, in Kontakt kommen mit diesem ihrem unbefleckten Herzen. Und deshalb sagt Maximilian Kolbe, und da haben wir es ja, die Sache ist die, der Todfeind wird nur auf eine Weise bekehrt. Hier in unserem Christentum besteht es nicht darin, dass wir ihm den Kopf abhauen. Es besteht darin, dass wir ihn bekehren. Das ist der Sieg über den Feind. Der Sieg über die Häresie besteht darin, dass wir ihr diese Heretiker herausziehen und dann ist sie gleich ein Leib ohne Kopf. Dann haben sie einfach noch eine Theorie und eine Doktrin, der niemand mehr anhängt. Und so wird sie bekämpft und besiegt. Sich bemühen um die Bekehrung. Und das sagt er jetzt von vornherein, wir gehen gleich aufs Ganze. Wir bemühen uns nicht nur um irgendjemanden, sondern wir gehen Schritt für Schritt. Sünden, Heretiker, Schismatiker, Apostaten, Juden, Freimaurer, da haben sie alles drin. Keiner ist ausgeschlossen. Wir gehen bis zu den äußersten Reihen, bis zu dem erklärten Todfeind des Glaubens. Denn die Mutter Gottes kann auch in diesen Köpfen, wenn man so sagen kann, den Satan zerstören. Siehe wiederum Alfons Ratisbon, ein verhärteter Jude, ein Todfeind der Kirche und wir haben es gelesen. Und das sagt jetzt Maximilian Kolbe. Und er ist jetzt nun auch ganz konkret. Zunächst einmal, für ihn einerseits zählt vor allem unser inneres Leben, unsere Innenverbindung zu Maria. Das werden wir später betrachten. Aber er ist, wie wir schon gesehen haben oder gehört haben, ein bisschen ein sehr aktueller Mensch. Und das macht ihn auch so interessant für uns. Sehen Sie, für unsere Jugend zum Beispiel, wenn Sie Ihnen den heiligen Ludwig Maria Grignion vorstellen, das ist das etwas Begeisterndes und Großes. Aber irgendwo könnte es sein, dass der kriege Kontakt fällt. Man könnte immer sagen, der gute Mann lebte vor 300 Jahren und er hatte von unseren Problemen ganz konkret noch nicht so viel mitbekommen. Und stimmt ja. Die Jugend in der heutigen Zeit ist Problemen und Gefahren, von Gefahren umgeben, von denen, wenn man so sagen kann, die Heiligen nicht einmal geträumt haben. Wenn der heilige Maximilian schon von der verheerenden Immoralität spricht in den 30er Jahren, wo es noch kein Internet gab, wo es noch keine diese schlechten Fernsehfilme war, die Pornografie, die Abtreibung und das ganze Zeug, was würde er heute sagen? Aber Maximilian Kolbe ist in den 30er Jahren bereits voll dabei, um eben sich zu messen mit den Mitteln, deren sich eben der Todfeind bedient. Indem er sagt, nein, dem lassen wir das nicht. Wir knien uns nicht nur hin, sondern wir reißen ihm diese Mittel aus der Hand und wir tun mit den neuesten, mit den modernsten Mitteln, mit allem, was uns zur Verfügung steht, mit allem, was der menschliche Geist nur zu erfinden vermag, versuchen wir eben das große Ziel zu erreichen. Nämlich die Bekehrung durch die Immaculata. Nicht auf uns vertrauend, aber trotzdem alles, was der menschliche Geist überhaupt nur zu erfinden vermag, benützend und so sie wirken zu lassen. Durch die Maschinen, durch die neuesten Mittel der Technik, durch das, was gerade eben im Augenblick der menschliche Geist noch zu erfinden vermag. Alles für die Immaculata. Das ist das große, wenn man so sagen, das Genie Maximilians, der zugleich die tiefste Spiritualität, ein innerstes geistliches Leben zu verbinden mag mit höchster Aktualität und ich würde fast so sagen Modernität, was mit dem Modernismus natürlich nichts zu tun hat.